Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Das Haager Kriegsverbrechertribunal distanziert sich von Carla Del Pontes Buch. Für kriminellen Organhandel gäbe es keinerlei Hinweise. Der Bundesrat benotet seine Betriebe, Post gut, befriedigend die Swisscom und durchzogen die SBB. Das Olympische Feuer ist in Indien angekommen. Exil-Tibeter starten einen eigenen Fackellauf. CDU und Grüne vereinbaren in Hamburg eine Koalition, in Deutschland das erste Schwarz-Grün auf Länderebene. Und die Schiedsrichter der kommenden Euro sind derzeit im Training. Der ehemalige Spitzenschiedsrichter Urs Meier weiß, was es heißt, von 24 Kameras beobachtet und damit vor Millionen von Zeugen alles zu sehen und nichts falsch zu machen. Urs Meier ist im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Abbühl.
Laut dem Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien gibt es keine Beweise für einen Organhandel unter Beteiligung von Politikern im Kosovo. Einen solchen Handel hatte aber Carla Del Ponte in ihrem Buch andeutungsweise behauptet. Jetzt meldet sich auch Stefan Trexel, der Schweizer Richter am Jugoslawien-Tribunal, zu Wort. Persönlich erachte er es als nicht geschickt, wenn Justizbehörden ungeheuerliche Anschuldigungen kolportierten, die einer soliden Rechtsgrundlage entbehrten. Stefan Trexel.
Die Anklagebehörde braucht nicht den vollen Beweis, um jemanden anzuklagen. Aber sie braucht immerhin Beweismittel, die nachempfinden lassen, dass der Verdacht, den sie äußert, berechtigt werden könnte. Und daran fehlt es hier. Das ist etwas Unprofessionelles.
Die Schweizerische Post soll erstmals einen Teil ihres Gewinns an den Bund ausschütten, und zwar 300 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat hatte nur 250 Millionen abgeben wollen. Auch von der Swisscom fließen Gelder in die Bundeskasse. Dies geht aus dem Bericht des Bundesrats zu den Leistungen der bundesnahen Unternehmen hervor. Katrin Hug.
Erstmals, seitdem die Post vor 10 Jahren in die Selbstständigkeit entlassen wurde, soll sie nun einen Teil ihres Gewinns an die Bundeskasse abliefern. Der Bundesrat hat beschlossen, dass die Post rund einen Drittel ihres Konzerngewinns von 909 Millionen Franken, also 300 Millionen Franken, an den Bund ausschütten soll. Der Postverwaltungsrat wollte dem Bund nur 250 Millionen abliefern. Weitere Gelder verwendet die Post für die Sanierung ihrer Pensionskasse sowie für die Aufstockung ihrer Reserven. In Zukunft erwartet der Bund steigende Gewinnablieferungen der Post. Grundsätzlich ist der Bundesrat mit der Arbeit der Post sehr zufrieden. Auch die Swisscom hat die Erwartungen des Bundes erfüllt. Allerdings sei der Swisscom-Aktienkurs enttäuschend, denn die Swisscom-Aktie büßte im letzten Jahr 4% ein, entgegen dem Branchentrend. Die Swisscom schüttet ihrem Hauptaktionär, dem Bund, rund 590 Millionen Franken aus.
Katrin Hug. Die Schweizer Versicherungen sind trotz der internationalen Finanzkrise und der Börsentaucher robust. Das Bundesamt für Privatversicherungen erklärt, die Versicherungen seien besser mit Kapital abgesichert als früher und besessen weniger Aktien. Auch hätten sie nie direkt minderwertige Hypotheken vergeben, welche die Finanzkrise auslösten. Auch bei indirekten Verpflichtungen in Ramsch-Hypotheken hätten die Versicherer nicht mehr als 1% des gebundenen Vermögens investiert. Die Bundesanwaltschaft hat gegen einen Mitarbeiter des Beschaffungs- und Technologiezentrums ArmaSwiss des Verteidigungsdepartements eine Strafuntersuchung eingeleitet. Das Verteidigungsdepartement war bei Abklärungen im Zusammenhang mit Liquidationsgeschäften auf mögliche finanzielle Ungereimtheiten gestoßen. Laut dem Verteidigungsdepartement läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf ungetreue Amtsführung. Der betroffene Mitarbeiter sei freigestellt worden. Im Hinblick auf den runden Tisch über die Zukunft von SBB Cargo in Bellinzona haben noch nicht alle beteiligten Parteien ihre Positionen eingereicht. Dies erklärte Mediator Franz Steinecker. Die Frist für die Eingaben sei eigentlich heute Donnerstag abgelaufen. Weil die Beteiligten aber noch etwas Zeit brauchten, um ihre Positionen intern abzusichern, werde sich der Rücklauf der Stellungnahmen wohl in die nächste Woche hineinziehen, so Steinecker weiter. Die einzelnen Positionen sollen vertraulich bleiben. China hat die Verschärfung der Einreisebestimmungen für Ausländer verteidigt. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking begründete die neue Visapolitik mit der Bedrohung der Olympischen Spiele durch den internationalen Terrorismus. Die verschärften Einreisebestimmungen seien eine vorübergehende Maßnahme. Die EU-Handelskammer in China hatte zuvor mitgeteilt, von der neuen Visapolitik seien insbesondere Geschäftsleute betroffen. In Irak sind bei einem Selbstmordanschlag auch heute wieder viele Menschen ums Leben gekommen. In einem Dorf im Norden des Landes sprengte sich ein Attentäter während einer Trauerzeremonie in die Luft und riss mindestens 45 Menschen mit in den Tod. Im Norden des Irak nimmt die Gewalt derzeit wieder zu. Erst Anfang Woche kamen bei einem Bombenanschlag in Bakuba 40 Menschen ums Leben. Die indische Polizei hat sich mit massiven Sicherheitsvorkehrungen auf den olympischen Fackellauf durch die Hauptstadt Neu-Delhi vorbereitet. 15.000 Polizisten sollen die Zeremonie sichern und Zwischenfälle verhindern. Die Exil-Tibeter haben einen eigenen Fackellauf gestartet und spektakuläre Störaktionen angekündigt. In Indien leben mehr Exil-Tibeter als in jedem anderen Land der Welt, nämlich 100.000. Zudem hat der Dalai Lama seinen Sitz in Dharamsala in Nordindien. Nach dem Abschuss des Bündner Bären JJ3 hat die Umweltschutzorganisation WWF bärensichere Abfallbehälter vorgestellt. Die zwei Prototypen werden in den kommenden Wochen in einem Bärengehege in einem Schweizer Zoo getestet. Die Behälter sind so konstruiert, dass die Bären nicht an den Abfall herankommen. Graubünden will drei Verkehrswege grundlegend verbessern. Die Bahnlinie Landquart Davos soll zusätzliche Doppelspurabschnitte erhalten, damit die Fahrzeit unter eine Stunde gedrückt werden kann. Weiter will die Bündner Regierung, dass die SBB-Verbindung nach Zürich besser an das internationale Bahnnetz angebunden wird. Drittens geht es um ein neues Verkehrsmittel zwischen Chur und der Lenzer Heide, um die Straße zu entlasten. In Frage kommen könnte eine Einschienenbahn. Als erstes soll nun die Machbarkeit der drei Projekte geprüft werden.
Im Buch, das Carla Del Ponte über ihre Zeit als Chefanklägerin in Den Haag geschrieben hat, stehen üble Sachen, unbelegt, ohne Beweise. Fürs Haager Tribunal ist das Buch alles andere als hilfreich. Und weiter, die SBB erhält die schlechtesten Noten der bundesnahen Betriebe. Hamburg sorgt in Deutschland für eine politische Premiere, schwarz-grün auf Länderebene. Wenig Neues bei Obama versus Clinton, aber in den USA gehen die Vorwahlen nach 5 Wochen Pause bald weiter. Das olympische Feuer ist in Indien, der Tibeter-Protest als Begleitung auch. Edward Lorenz ist tot, der Begründer der Chaos-Theorie, dieser Sache mit dem Schmetterling und dem Tornado. Und die UEFA bereitet derzeit ihre Fußballschiedsrichter auf die Euro 08 vor. Wir reden im Tagesgespräch mit dem ehemaligen Spitzenschiedsrichter Urs Meier über die Freuden und Leiden an der Aufgabe, immer auf der Höhe des Spiels zu sein, aber möglichst nicht in dessen Mittelpunkt zu stehen. Tagesgespräch um 13 Uhr. Jetzt meldet sich also der ehemalige Arbeitgeber von Carla Del Ponte zu Wort. Das Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien distanziert sich von den Äußerungen im Buch der ehemaligen Chefanklägerin. Es gebe keinerlei Hinweise auf einen Organhandel, an dem sich Politiker im Kosovo beteiligt hätten, heißt es aus Den Haag. Am Kriegsverbrechertribunal ist man über das Auftreten von Carla Del Ponte erstaunt. Pascal Krauthammer konnte darüber mit Stefan Drechsel sprechen, dem Schweizer Richter am Tribunal in Den Haag.
300 Serben seien nach Nordalbanien verschleppt worden, wo ihnen die verwertbaren Organe entfernt worden seien. Diese Geschichte eines grausamen Verbrechens liest man im Buch von Carla Del Ponte. Diese angeblichen Verbrechen seien aber nicht bewiesen, erklärt Stefan Drechsel, Schweizer Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Es gebe lediglich vage Indizien dafür und genau dies habe für Aufregung gesorgt.
Nun wird geschimpft darüber, dass solche Anschuldigungen ohne Beweise erhoben werden. Es regt sich große Empörung und im Gericht wird es Richter geben, die diese Empörung teilen. Das Gericht selber hat eigentlich dazu nicht Stellung zu nehmen. Es muss sich nur dagegen verwahren, dass von dieser sage mal, Dreckschleuderei etwas an ihm hängen bleibt.
Denn es bestehe die Gefahr, dass der Ruf des Gerichtes wegen des Buches von Del Ponte weiter in Mitleidenschaft gezogen werde. Das Kriegsverbrechertribunal müsse sich eh schon zu Genüge gegen Vorwürfe der Parteilichkeit wehren, erklärt Rechsel.
Der Ruf des Gerichtshofs ist ohnehin nicht der beste, vor allem nicht im Balkan und am wenigsten in Serbien. Dort herrscht der Eindruck, es handelt sich um eine Einrichtung gegen die Serben. Serben würden schärfer verfolgt, Verbrechen gegen Serben dagegen als weniger schwerwiegend angeschaut.
Gerade nach dem in Serbien stark umstrittenen Freispruch eines Kosovo-Albaners, der wegen Mordes an Serben angeklagt war, seien die Behauptungen von Carla Del Ponte höchst problematisch.
Es ist, und das ist meine persönliche Meinung, es ist nicht geschickt, wenn Justizbehörden, man muss schon fast sagen, Gerüchte in die Welt setzen, ungeheuerliche Anschuldigungen, die einer soliden Grundlage völlig entbehren. Die Anklagebehörde braucht nicht den vollen Beweis, um jemanden anzuklagen. Aber sie braucht immerhin Beweismittel, die nachempfinden lassen, dass der Verdacht, den sie äußert, berechtigt werden könnte. Und daran fehlt es hier. Das ist etwas Unprofessionelles.
Dass das Buch der ehemaligen Chefanklägerin Del Ponte hohe Wellen geworfen hat und die Politiker jetzt gar deren Absetzung als Botschafterin in Argentinien fordern, dieser Wirbel um die Person Carla Del Ponte erstaunt Stefan Trechsel nicht.
Ich kenne Frau Del Ponte und ihre Arbeit seit vielen Jahren. Es erstaunt mich nicht, dass sie aneckt. Sie tritt ja auch nicht ausgesprochen leise, treterisch vor die Mikrofone. Ich glaube, wer viel Lärm macht, der muss natürlich damit rechnen, dass darauf reagiert wird.
Er wolle sie darin aber nicht kritisieren, sagt Stefan Trechsel, Richter am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag.
Die bundesnahen Unternehmen SBB, Post und Swisscom haben vom Bundesrat ihre Zeugnisse für die Leistungen im letzten Jahr bekommen. Deutlich ungenügend ist die Note für die SBB Güterverkehrstochter SBB Cargo. Und auch im Bereich des Personenverkehrs sieht der Bundesrat Handlungsbedarf. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Eigentlich stellt der Bundesrat fest, habe SBB Cargo im letzten Jahr einen sehr guten Job gemacht und werde von der Kundschaft auch dafür gelobt. Die transportierten Güter haben sowohl im Inland wie auch im internationalen Geschäft deutlich zugenommen. Und doch resultierte Ende Jahr ein Verlust von 192 Millionen Franken. Dafür gibt es vom Bundesrat die Note ungenügend. Vor allem zwei Fehler, sagt der Generalsekretär des Verkehrsdepartements Hans Werder, habe der Bundesrat bei SBB Cargo ausgemacht.
Der Angriff auf den dominanten Player im europäischen Güterverkehr, die Deutsche Bahn, war vielleicht etwas zu aggressiv für die Größe von SBB Cargo. Und zweitens waren die betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente von SBB Cargo ungenügend für einen derart harten Wettbewerb.
Der Bundesrat erwartet von SBB Cargo im laufenden Jahr deshalb mehr Transparenz in der Rechnungsführung, dass er die Strategie überprüft und dass die Sanierungsmaßnahmen rasch umgesetzt werden. In welche Richtung es geht, wird nicht zuletzt der runde Tisch zeigen, der bis Mitte Juni unter Leitung des ehemaligen FDP-Präsidenten und Nationalrats Franz Steinecker die SBB-Spitze und die Gewerkschaften wieder versöhnen soll. Steinecker, gab Werder bekannt, habe gestern seine Arbeit mit einem Gespräch im Departement über das weitere Vorgehen aufgenommen. Er werde nun mit allen Parteien zuerst Einzelgespräche führen und dann, in 2 bis 3 Wochen, eine erste Sitzung abhalten. Doch nicht nur der Güterverkehr macht dem Bundesrat Sorgen. Auch im Bereich Personenverkehr sieht die Regierung Handlungsbedarf. Einerseits bei der Pünktlichkeit, die sie auf den Paradestrecken zwischen Bern und Zürich und zwischen Zürich und Basel immer noch als ungenügend bezeichnet. Hier habe die SBB eine Taskforce eingesetzt, gab Werder bekannt. Gleichzeitig fordert der Bundesrat von der SBB, dass sie dringend etwas gegen die überfüllten Züge in Spitzenzeiten unternimmt. Generalsekretär Werder:
Wir erwarten von den SBB, dass sie mit den Mitteln, die sie hat, versucht, diese Engpässe, die übrigens ein Resultat des Erfolges sind im Personenverkehr, weil immer mehr Leute reisen, dass sie die lösen. Das heißt, neues Rollmaterial, die SBB sind daran, große neue Rollmaterialbestellungen in die Wege zu leiten. Und Wenn man das, was man tun kann, mit dem Rollmaterial gemacht hat, geht es um die Infrastruktur, den Ausbau der Schiene, und das ist dann Sache der Verkehrspolitik, also Stichwort ZEP2-Vorlage. Ich denke, die Ergebnisse zeigen, dass wir nicht so lange zuwarten dürfen, bis wir an den neuralgischen Stellen des schweizerischen Schienennetzes die nötigen Ausbauten vornehmen.
Unter dem Strich bilanzierte Bundesrat ist der erzielte Gewinn des gesamten SBB-Konzerns von 75 Millionen Franken zu klein und ungenügend für das Überleben des Unternehmens, wie sich Werther ausdrückte. Hier erwartet die Regierung von den SBB-Verantwortlichen im laufenden Jahr deutlich mehr.
Es ist geschafft. Noch nicht ganz, aber fast. Heute Abend wollen die CDU und die Grünen in Hamburg ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Es ist eine Premiere, denn bisher gibt's Schwarz-Grün noch in keinem deutschen Bundesland. Ursula Hürzler in Berlin. Der Koalitionsvertrag ist 80 Seiten stark. Was ist davon schon durchgesickert?
Ja, es sind vor allem drei Punkte, und wenn sie stimmen, dann hat die CDU für ihre neue Partnerin einen recht hohen Preis bezahlt. Demnach haben die Grünen nämlich durchgesetzt, dass das höchst umstrittene neue Kohlekraftwerk vor den Toren der Stadt nicht gebaut wird. Man denkt allenfalls jetzt über ein Gaskraftwerk nach. Und sie haben auch gepunktet in der Bildungspolitik. Im Interesse der Chancengleichheit soll die Grundschule in Hamburg künftig nämlich für alle Kinder von 4 auf 6 Jahre erhöht werden. Nachgeben mussten die Grünen beim Hafenausbau. Dort wird nun die Elbe um rund 1 Meter vertieft werden, damit auch die richtig großen Schiffe in Hamburg einlaufen können. Das ist ein bisschen ein Wermutstropfen für die Grünen. Nur dieses Zugeständnis hätte die Ökopartei eben wahrscheinlich auch machen müssen, wenn sie mit der SPD zusammen hätte regieren können. Also von daher konnte sie sich schon daran gewöhnen. Es ist verkraftbar. Aber eben gemessen an diesen drei Punkten steht es 2-1 für die Grünen.
Es ist ja, wie gesagt, das erste schwarz-grüne Bündnis auf Länderebene, das nun kommt. Wie wird das aufgenommen außerhalb Hamburgs?
Ja, ziemlich gemischt, aber eigentlich wenig euphorisch, wenn man bedenkt, dass es sich ja doch um eine politische Premiere handelt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man sich an die neuen Farbenlehre langsam gewöhnen konnte. Auf Gemeinde- oder Städteebene gibt es diese schwarz-grünen Zusammenarbeiten, also diese Bündnisse schon ziemlich lange. Sie sind ein Stück gelebter Normalität, und das hat man auch gemerkt bei diesen Koalitionsverhandlungen. Normalerweise wird ja da sehr hoch gepokert, es knallen die Türen, es gibt öffentliche Auseinandersetzungen. All das hat gefehlt in Hamburg. Man hat einfach ganz normal miteinander verhandelt, ohne große Probleme. Trotzdem ist natürlich eine gewisse Skepsis spürbar. Der wirtschaftliche Flügel der Union hat Angst, dass eine konsequent umweltfreundliche Politik Arbeitskräfte kosten könnte. Und natürlich fremdelt auch ein Teil der Grünen selbst, denn die Schwarzen waren ja während Jahrzehnten der politische Feind Nummer eins, und jetzt geht man plötzlich Hand in Hand. Das wird sicher noch große Diskussionen absetzen in einer Woche. Dann nämlich muss eben die Basis darüber noch abstimmen, ob sie wirklich zusammen mit der CDU im Hamburger Rathaus regieren will.
Vor über 20 Jahren gab es in Hessen zum ersten Mal eine rot-grüne Regierung, sowas wie eine Vorbotin für den Bund. Könnte dieses Schwarz-Grün in Hamburg ein ähnliches Signal sein?
Darauf hoffen natürlich all die, die sagen, die CDU hat sich geöffnet, sie ist jetzt umweltbewusster geworden als früher, sie ist auch nicht mehr so stur in gesellschaftspolitischen Belangen, und deshalb muss es möglich sein, auch mit ihnen zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite sagt man natürlich auch, Entschuldigung, das macht einen großen Unterschied, ob man auf Länderebene, also quasi in einem Kanton regiert, oder dann im Bund, und schließlich sind schon Wahlen im nächsten Jahr. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass die Parteistrategen da sehr genau schauen werden, wie sich das in Hamburg entwickelt. Denn in Deutschland gibt es seit kurzem 5 Parteien, die sicher in den Bundestag einziehen werden. Und man kann von daher nicht mehr davon ausgehen, dass es einfach zwei Parteien sind, die zusammen regieren können. Also rechts der Mitte die Union zusammen mit der FDP und links der Mitte eben die Sozialdemokraten zusammen mit den Grünen. Also man muss jetzt offen sein für neue Bündnisse. Und in diesem Kontext muss man eben auch jetzt diese Entwicklung in Hamburg sehen. Ich würde sagen, fragen Sie mich noch in einem Jahr. Im Moment denke ich, es hat keine große Signalwirkung für den Bund.
Lassen wir es hier stehen. Vielen Dank, Ursula Hürzel. Nach einer fünfwöchigen Pause in den amerikanischen Vorwahlen, den Primaries, fällt am nächsten Dienstag bei den Demokraten eine weitere Entscheidung. Und pünktlich zum kommenden Wahltermin in Pennsylvania trafen sich Hillary Clinton und Barack Obama erneut vor Fernsehpublikum. Aus Washington, Peter Vögerli.
Es war eher ein Ringkampf, bei dem sich beide Kämpfer umklammern, als ein Duell mit dem Florett. Es fehlten die kühnen Angriffe und die eleganten Paraden, die großen «Yes, we can» von Obama. Hillary Clinton und Barack Obama verhakten sich in den Niederungen des Wahlkampfs. Einmal mehr ging es um Jeremiah Wright, den umstrittenen Pfarrer von Barack Obama, und seine Tiraden gegen das weiße Amerika.
You get to choose your pastor. You don't choose your family, but you get to choose your pastor.
Die Familie könne man sich nicht auswählen, den Pfarrer schon, kritisierte Clinton. Und Obama entgegnete, erstens habe er von den umstrittenen Bemerkungen des Pfarrers erst nachträglich erfahren.
Number two, the church is a community that extends beyond the pastor. And that church has done outstanding work for many, many years.
Eine Kirche bestehe nicht nur aus dem Pfarrer, sondern aus der Arbeit der Gemeinde. Und diese habe Außergewöhnliches geleistet. Es ging um die Bemerkung Obamas über die verbitterten Wähler in Pennsylvania, die sich ob der wirtschaftlichen Schwierigkeiten an die Kirchen und an ihre Waffen klammerten, beides wichtige Traditionen in Pennsylvania. Obama versuchte diesem Satz das Abschätzige zu nehmen, aber nicht vom Kern einer verbreiteten Verbitterung unter vielen Wählern abzurücken. Hillary Clinton wiederum versuchte dies zum Argument dafür zu machen, dass Obama nicht wählbar sei, weil er keinen Zugang zu den einfachen Arbeitern habe. Die Frage, ob Obama gegen McCain gewinnen könne, musste sie aber aus Parteiloyalität dennoch bejahen.
Do you think Senator Obama can do that? Can he win?
Yes, yes, yes. Now, I think that I can do a better job. And I believe I'm the better and stronger candidate against Senator McCain.
Gleichzeitig versuchte sie implizit an ihrer Botschaft festzuhalten, dass Obama eben nicht wählbar sei. Dies wiederum konnte dieser nicht auf sich sitzen lassen.
But I too think that I'm the better candidate.
Er könne durchaus die Stimmen der Konservativen, die an Gott und den freien Waffenbesitz glaubten, gewinnen. Er sei keineswegs abgehoben oder elitär, argumentierte Obama.
You know, she's said I'm elitist, out of touch. Let me be absolutely clear. I'm a person of faith and have done more than most other campaigns in reaching out specifically to people of faith. The same is true with respect to gun owners.
Der Wahlkampf der Demokraten ist bei den Haken und Ösen angelangt. Er wird gehässiger und verbissener. Als der Gouverneur von New Mexico und ausgeschiedene Präsidentschaftskandidat Bill Richardson, ein Superdelegierter und einst Minister unter Bill Clinton, kurz vor Ostern seine Unterstützung für Obama kundtat, nannte dies ein enttäuschter Hillary Clinton-Berater Verrat und der Zeitpunkt kurz vor Ostern passend zum Verrat von Judas. Ein Ende ist auch nach der Vorwahl in Pennsylvania vom kommenden Dienstag nicht absehbar. Clinton führt laut Umfragen, aber sie hat ihren zweistelligen Vorsprung eingebüßt. Diesen aber braucht sie, um ihren Gesamtrückstand wettzumachen. Dennoch ist sie nicht so geschwächt, dass sie bereits zum Aufgeben gezwungen werden könnte.
Nach den heftigen Protestaktionen in London und Paris war es in den letzten Tagen vergleichsweise still um das olympische Feuer. Heute aber ist die Fackel in Indien, wo sich am meisten Exil-Tibeter aufhalten. Mehrere hundert haben sich denn auch in der Hauptstadt Neu-Delhi zu einer Gegenkundgebung versammelt und die indischen Behörden haben mehrere tausend Polizisten aufgeboten, um Störungen des Fackellaufs zu verhindern. Aus Neu-Delhi, Christoph Heinzle.
Mit Gebieten buddhistischer Mönche in roten Roben begann am Vormittag die Gegenveranstaltung zum offiziellen olympischen Fackellauf. Am Rajghat hier in Neu-Delhi, der Gedenkstätte für Mahatma Gandhi, entzündeten Exil-Tibeter ihre eigene Flamme für den sogenannten Friedensmarsch. Die Organisatoren erhoffen sich von dem Protest internationale Aufmerksamkeit für Tibet und Unterstützung gegen die chinesische Regierung. So sagt Tenzin Chö-Ying, Direktor der Gruppe Studenten für ein freies Tibet. Der offizielle Fackellauf wird Reise der Harmonie genannt, die im olympischen Geist stattfinde. Aber China verdient diese Fackel nicht. Die Reise der Harmonie ist tatsächlich eine Reise des Blutvergießens. Es gibt keine Menschenrechte in Tibet. Mit einigen Dutzend Mönchen und Priestern aller Weltreligionen begann die Protestaktion. Viele hundert Demonstranten schlossen sich im Lauf des etwa 5 Kilometer langen Marsches durch Neu-Delhis Innenstadt an. Zwischenfälle gab es nicht. Doch die Polizei ist auf alles vorbereitet. 15.000 Sicherheitskräfte sind in der Innenstadt im Einsatz. Ashok Kumar Saxena, der Einsatzleiter der Polizei beim Marsch der Exil-Tibeter, sagte:
Yes, I want to make it peacefully.
Ich will die Proteste friedlich halten. Solange sie friedlich bleiben, haben wir nichts dagegen. Auf gewalttätige Aktionen werden wir entsprechend reagieren. Wir werden das Gebiet um den Fackellauf schützen und haben dafür alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Schon Stunden vor dem offiziellen olympischen Fackellauf wurde die Umgebung weiträumig abgesperrt. Die Strecke hatte man aus Sicherheitsgründen auf nur noch 2,5 Kilometer verkürzt. Vom Präsidentenpalast zum India Gate. Trotz dieser massiven Sicherheitsvorkehrungen wollen Exil-Tibeter den offiziellen Fackellauf stören. Vergeblich versuchten einige Demonstranten am Nachmittag, Polizeiabsperrungen nahe der Strecke zu stürmen. Sie wurden abgedrängt oder festgenommen. Auch spektakuläre Selbstmordaktionen wie Selbstverbrennungen galten als möglich. Die Linie der indischen Regierung und Sportfunktionäre ist klar. Sie wollen friedliche Proteste zulassen, das olympische Feuer und den Fackellauf aber um jeden Preis beschützen. Nicht zuletzt nach massivem Druck der chinesischen Regierung. So sagte Suresh Kalmadi, der Präsident der indischen Olympischen Vereinigung. Nach dem, was in London und Paris passiert ist, müssen wir hier vorsichtiger sein, denn die olympische Fackel ist sehr heilig. Sie steht für alle Sportler der Welt und für Frieden. Deshalb müssen wir die Fackel beschützen. Ich bin sicher, hier in Indien wird nichts schiefgehen. Die ganze Welt blickt nach Indien.
Der Vater des sogenannten Schmetterlingseffekts ist tot. Im Alter von 90 Jahren starb gestern Edward Lawrence, der amerikanische Meteorologe, der die Chaostheorie begründete. Das Bild des Schmetterlings in China, der mit seinem Flügelschlag einen Sturm in Europa auslöst, ist dank Lawrence zum geflügelten Wort geworden. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Entdeckt hatte Edward Lawrence den Schmetterlingseffekt durch Zufall. Anfang der 60er Jahre berechnete er eine Wettersimulation am Computer. Kurz darauf wollte er sie ein zweites Mal berechnen, benutzte aber dafür aus Versehen leicht andere Anfangswerte. Er hatte sie vom Computerausdruck abgeschrieben, auf dem die Zahlen aus Platzgründen auf 3 Stellen nach dem Komma aufgerundet waren. Zu seiner Überraschung ergab die Wettersimulation nun ein völlig anderes Bild. Als er nachprüfte, merkte er, dass der Computer nicht mit 3, sondern mit 6 Stellen nach dem Komma rechnete und dass dieser winzige Unterschied in den Anfangswerten zu einem völlig anderen Resultat führte. Einige Jahre später hielt Lorenz dann einen Vortrag mit dem Titel »Kann der Schlag eines Schmetterlingflügels in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?« Das Bild des Schmetterlingseffekts war damit geboren. Und so begann die moderne Chaosforschung in der Mathematik und der Physik. Die Chaosforscher befassen sich seither mit Systemen, deren Verhalten empfindlich von den Anfangsbedingungen abhängt. Kleinste Veränderungen können sich zu großen Folgen aufschaukeln. Ein Flügelschlag zum Tornado werden. Man spricht dabei von deterministischem Chaos. Das bedeutet, dass solche Systeme zwar sehr wohl berechenbar sind, aber nur für kurze Zeiträume. Wetterprognosen etwa, die sich über 2 oder mehr Wochen erstrecken, sind also vermutlich in den meisten Fällen unmöglich. Gefunden wurde das deterministische Chaos beinahe überall, wo die Forscher danach suchten. Es bestimmt das Wetter, das Klima, den Herzschlag, die Entstehung von Verkehrsstaus oder das Verhalten der Börsen. Manch einer hält die Entdeckung des Chaos für den 3. großen Durchbruch im 20. Jahrhundert nach der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Das Chaos faszinierte bald nach seiner Entdeckung auch breite Teile der Öffentlichkeit. Einige vermuteten im Chaos gar die Erklärung für alle möglichen, unerklärlichen, übersinnlichen Phänomene. Solche überzogenen Erwartungen hatten mit der nüchternen Chaosforschung aber nichts zu tun. Edward Lorenz, der den größten Teil seiner Karriere am Massachusetts Institute of Technology in Boston verbrachte, hätte den Nobelpreis auf jeden Fall verdient, wenn es ihn denn geben würde für sein Fachgebiet. Doch das ist nicht der Fall und Lorenz musste sich mit anderen Wissenschaftspreisen zufrieden geben. Diese erhielt er aber in großer Zahl.